So, schön, dass ihr weiter dabei seid, heute zur Folge 4. Wie gestern auch schon, exklusiv, fast live von unter dem Moskitonetz. Es ist auch ganz interessant, wenn man dann die Moskitos direkt um sich rum sitzen sieht, weiß oder hofft, dass sie nicht durch können und sie dann etwas genauer studieren kann, weil ich mir auch sagen lassen habe, dass es hier ziemlich viele verschiedene Arten von Moskitos gibt. Es gibt ganz kleine, es gibt größere. Die kleinen sind wie immer bei Tieren fast die gefährlicheren. Gefährlich insofern zumindest oder unangenehm, dass die Stiche wohl ziemlich leicht sich entzünden können. Bei manchen Arten von Moskitos. Und es dann eben auch zu Schmerzen führen kann und sehr stark anschwillt. Bisher hatte ich noch relativ Glück. Letzte Nacht in dem Moskitonetz war ganz gut verlaufen. Ich habe es wohl ordnungsgemäß aufgebaut. Ich habe eben gerade gesehen, dass ich schon einige Einstiche habe am linken Fuß, die aber alle klein sind und da ist nichts jetzt angeschwollen. Aber ansonsten am Körper bin ich versehrt geblieben und hoffe, dass es auch weiterhin so bleibt. Ja, heute sitze ich sogar im Hellen. Ich habe das Licht mal noch nicht ausgemacht. Gestern war es auch schon etwas später, als ich dann den Beitrag aufgenommen hatte. Und erstmal noch, um ganz kurz eine Einführung wieder zu geben, was bisher geschah, wollte ich das nochmal rückblickend erzählen. Ich bin am Mittwochmorgen, frühmorgens um 3:30 hätten wir landen sollen, dann ist es 4 geworden, bis wir wirklich gelandet sind in Nairobi. Bin dann von dort aus mit meinem ganzen Gepäck, mit meinem Fahrrad, was ich dabei habe, mit meinem Trekkingrucksack für mein Gepäck und noch einem extra Koffer mit Geschenken für Patenkinder, die ich hier besuchen werde, also mit dem ganzen Gepäck. Bin ich dann mit einem größeren Taxi in die Innenstadt gefahren, zum Hotel, das ich vorher gebucht hatte. Das Hotel heißt Hotel Embassy und liegt sehr zentral, direkt am City Market, also am Markt, der auch wirklich groß ist und wo es fast alles gibt. Und das Hotel kann ich empfehlen, ist günstig und trotzdem sehr, sehr akzeptabel, sagen wir mal so. Es ist natürlich nicht das sauberste und luxuriösest ausgestattete, aber für meine Ansprüche hat es voll und ganz genügt. Gut, aber ich will ja hier keine Werbung machen. Nur ein kleiner Tipp, wenn ihr vielleicht auch mal irgendwann nach Nairobi kommen wollt. So, dann bin ich 2 Nächte also in dem Hotel geblieben. Und habe mir dann Nairobi angeschaut. Ich war das erste Mal in Nairobi, das erste Mal in Afrika überhaupt. Am Anfang ist natürlich schon, und ich bin ja jetzt auch noch am Anfang, schon sehr viel dann neu. Und man muss sich erstmal umschauen und ein bisschen den anderen zuschauen, wie es so läuft, wie man sich in der Straße, beim Überqueren der Straße verhält. Den Verkehr hat ja schon angesprochen. Da will ich auch noch versuchen, dann mal ein Video zu machen, wenn ich die Straße überquere, weil es mit Worten dann doch recht schwer zu beschreiben ist. Also die ersten 2 Tage direkt im Zentrum von Nairobi habe ich mir erstmal so ein paar Ecken angeschaut und geschaut, wie man sich zu verhalten hat und wie das Ganze abläuft. Dann habe ich auch gleich am ersten richtigen Tag, den ich in Nairobi unterwegs war, John getroffen, über den ich in Beitrag 2 berichtet hatte, mit dem ich dann eben, der so nett war und auch interessiert und mir verschiedene Orte gezeigt hat in und um Nairobi, zum Beispiel das Westgate Shopping Center, das Opfer von einem Terroranschlag wurde. Ziel von einem Terroranschlag wurde, ein paar Monate, ist das erst her. Und auch immer noch nicht geöffnet hat, dann sind wir ja in den Slum gegangen, in den zweitgrößten von Afrika, wahrscheinlich auch zweitgrößten weltweit, Kibera. Da hatte ich ausführlich berichtet. Ja, Und danach bin ich dann gestern umgezogen, aus dem Hotel ausgezogen und hier in einem Vorort von Nairobi in ein Wohnheim für Priesteranwärter. Das war gerade gestern. Habe mich dort erstmal mit den ganzen Leuten dann bekannt machen müssen. Also 11 Priesteranwärter sind es ja. Und dann eben noch zwei, drei, die das Ganze leiten. Das Ganze, dass ich hier unterkomme, war natürlich nicht spontan oder zufällig, sondern ich hatte schon vorher den Kontakt über eine Freundin aus Deutschland zu dem Wohnheim, weil die auch vor 1,5 Jahren ungefähr hier war und dann eben die Leute kennengelernt hatte, die das Wohnheim hier führen, die das Ganze leiten. Und es dann eben darüber gelaufen ist, worüber ich auch echt sehr froh bin. Ja, wie am Anfang dieses Beitrags kurz angerissen, wurde es gestern etwas später, bis ich dann, nachdem ich mich noch nett unterhalten hatte mit den ganzen Priesteranwärtern hier, die auch alle ungefähr in meinem Alter sind, bis ich dann eben zurück auf meinem Zimmer war und den Beitrag aufgenommen hatte, war es etwas später, deswegen war der gestern auch etwas kürzer als sonst, wobei ich ja bisher noch nicht viele Beiträge habe. Aber ich plane schon, dass sie normalerweise schon mindestens eine Viertelstunde werden. Kommt ganz drauf an, wie viel ich zu sagen habe und ob ich euch zu langsam bin oder zu sehr ins Detail gehe, könnt ihr mich ja über die Kommentare wissen lassen. Also auf jeden Fall, bis ich dann gestern wirklich eingeschlafen bin, war es schon deutlich nach Mitternacht. Und ich hatte gestern Abend noch mit den Priesteranwärtern ausgemacht, dass ich heute um 7 Uhr mit ihnen in den Gottesdienst gehe. Das haben sie mir angeboten und natürlich lehne ich das dann nicht ab. Jetzt erstmal nicht unbedingt, weil ich Gottesdienste so sehr mag, sondern einfach, weil ich interessiert war und bin, wie das hier abläuft. In Kenia, wie das aber auch hier direkt vor Ort dann in so einem Wohnheim für Priesteranwärter abläuft. Also es war dann eben der Gottesdienst direkt hier auf dem Gelände, gibt es eine kleine Kapelle. Und der Gottesdienst war dann nur für die Priesteranwärter, also nur für die 11 Personen, inklusive mir dann heute Morgen. Also pünktlich um 7, ohne Frühstück, nur mit einer kurzen Dusche, kalten Dusche, weil ich noch nicht den Kopf gefunden hatte, wo ich das Wasser heiß laufen lassen kann. Jetzt weiß ich's. Ohne Frühstück ging es dann pünktlich um 7 Uhr in die kleine Kapelle. Und dann habe ich den Gottesdienst, so gut wie es geht, auch mitgemacht. Eben dann auch mitgesungen. Und die ganzen Gebete sind natürlich dann hier auf Englisch. Natürlich vielleicht nicht, sie könnten auch auf Swahili sein. Aber hier der ganze Gottesdienst war auf Englisch. Dann sind mir die Texte natürlich, obwohl ich katholisch bin, waren die mir nicht sofort geläufig. Ich habe erkannt, was sie sagen und hätte auch das Deutsche dann einigermaßen hinbekommen, aber direkt auf Englisch das mitzusprechen, war etwas schwierig. Aber ich denke auch nicht, dass sie das erwartet haben und dass sie sich allgemein freuen, dass ich da teilhabe und mich auch interessiert zeige. Ich habe eben schon ganz kurz angesprochen, was das Singen angeht. Und hier möchte ich auch ein bisschen vergleichen, wie das zu dem deutschen Gottesdienst ist, also zum katholischen deutschen Gottesdienst. Und zwar ist mir aufgefallen, dass hier viel mehr gesungen wird, vielleicht nicht viel mehr gesungen, aber das Singen eben viel aktiver und leidenschaftlicher irgendwo ist. Es wurden auch ziemlich viele Instrumente eingesetzt, also wir waren ja nur 13, 14 Leute insgesamt, aber davon hatte fast jeder ein Musikinstrument. Einer war am Piano, am E-Piano, dann hatte noch jemand eine Trommel, der andere hatte so eine Rassel. Und es war alles sehr lebendig, klar, zwischendurch dann die Gebete und also aus der Bibel vorgelesen wurde, war auch genauso, ich sag mal, ernsthaft, wie es in Deutschland ist. Aber zwischendurch war das immer wieder, fand ich, etwas lockerer, auch die ganze Atmosphäre, weil die dann auch nicht starr dagestanden haben und so steif, nenne ich es mal, wie es teilweise in Deutschland ist. Jetzt gar nicht unbedingt abwertend gemeint, aber hier waren sie einfach dann mit dem Körper noch viel mehr dabei und wirklich etwas mehr mitgegangen. Wie man es auch teilweise aus dem Fernsehen, mehr kann ich nicht sagen, aus den USA ein bisschen kennt. Danach, so bin ich auf jeden Fall überzeugt, hatte ich mir dann mein Frühstück sehr, sehr verdient. Und habe das dann auch gleich bekommen, also im Prinzip direkt nach dem Gottesdienst, das war so ungefähr 8 Uhr, sind wir dann rübergegangen in den Speisesaal und haben das Frühstück kurz vorbereitet und dann auch zusammen eingenommen. Zu essen gab es zum Frühstück Weißbrot mit so einem Art Butter-Margarine-Aufstrich, was sie hier wohl dann pur essen teilweise, eben auf dem Toastbrot. Und dann gab es noch verschiedene Sorten Marmelade. Ich weiß gar nicht, ob es sonst noch was gab, weil ich mit Marmelade dann und mit dem Butteraufstrich recht zufrieden war. Dazu gab es auch noch Obst, zum Beispiel Bananen. Die Bananen kommen nicht direkt von hier, also nicht aus dem großen Garten, den ihr auf den Bildern sehen könnt, sondern es gibt mehrere Partnerwohnheime verstreut in fast ganz Kenia. Und eins davon ist bei Meru, also relativ im Zentrum von Kenia. Und da kommen wohl die Bananen näher, die letztens jemand mitgebracht hat von dort. Wenn man also die Bananen, die es hier gibt, vergleicht zu den Supermarktbananen aus Deutschland, sieht man da auch einen klaren Unterschied. Erstens mal waren die Bananen wesentlich kleiner, schon ein gutes Stück auf jeden Fall, und haben jetzt nicht so klinisch perfekt ausgesehen, wie es meistens die Supermarktbananen oder Bananen generell in Deutschland, wie die aussehen. Da kann sich jeder sein eigenes Bild drüber machen oder seine eigenen Gedanken, was da eventuell besser ist oder dahinter steckt. Also mir haben die Bananen hier auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Genau, und hier auch noch eine kleine Info, bevor ich es vergesse. Ich werde mich auch in ein paar Tagen schon wahrscheinlich überzeugen können, wo die Bananen genau herkommen. Und mir das Ganze anschauen, auch die Plantage, weil ich eben dann auch sehr nah bei oder sogar eventuell in, das ist noch nicht ganz abgeklärt, in dem Wohnheim für die Priesteranwärter in Meru unterkommen werde oder zumindest in der Nähe. Gut, kommen wir zurück zu dem Frühstück, beziehungsweise zum Frühstück, denke ich, ist jetzt soweit erstmal alles gesagt. Danach hatten wir dann, oder die Priesteranwärter, ich kann ja theoretisch sowieso machen, meine Zeit einteilen, wie ich will, hatten sie aber auch dann Freizeit, und viele davon haben dann Kleidung gewaschen, nicht in der Waschmaschine, die gibt es hier nicht, sondern einfach in einem größeren Eimer. Lassen sie halt einfach Wasser ein und fügen etwas Waschmittel hinzu und waschen dann ihre ganzen Kleider per Hand. Da ich noch nichts zu waschen hatte, beziehungsweise vielleicht auch zu faul dazu war oder zu müde, wie man es nimmt, da ich ja nicht viel Schlaf bekommen hatte die letzte Nacht und auch schon relativ früh, also viel früher als ich eigentlich noch musste, dann wach war und nicht mehr schlafen konnte, Weiß auch nicht genau warum. Gesurrt hat es immer noch ein bisschen um mich rum. Vielleicht war das auch mit der Grund. Auf jeden Fall habe ich mich da noch mal etwas hingelegt und einen kurzen Nap gemacht. Ja, dann gab es auch bald schon wieder Mittagessen, relativ früh heute, so um 12, zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr. Zum Mittagessen gab es heute, lasst mich kurz überlegen, der Name auf Swahili dafür war, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, Githeri. Und Githeri ist, naja, im Prinzip sind es einfach Bohnen zusammen mit Mais. Und dann noch etwas Soße dazu und noch so ein paar kleinere Zutaten. Aber hauptsächlich besteht es aus Bohnen und Mais. Und das war wirklich lecker. Das fand ich echt gut und das ist wohl auch eine Spezialität allgemein in Kenia, was hier ziemlich oft gegessen wird. Dazu gab es Reis, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, und auch wieder etwas Gemüse. Also insgesamt ein sehr schönes, sehr leckeres Mittagessen. Und die Portion, die man sich da immer nehmen kann oder die sich nehmen. Ich bin es von zu Hause, von Deutschland eher gewohnt, dass ich mir dann den Teller so ja, einigermaßen voll mache, aber jetzt nicht überlade und das dann aufesse. Und ich esse normalerweise ziemlich viel und dann nehme ich mal noch ein zweites und vielleicht auch noch ein drittes Mal. Aber hier ist es zumindest so, dass sich da jeder sofort einen ganzen Berg drauf macht und die sich meistens auch gar kein zweites Mal holen müssen. Trotzdem natürlich auch nichts übrig lassen. Entweder wissen sie dann so gut, wie viel sie packen, oder ich weiß nicht. Also es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass es nicht genug geben würde und sie deswegen sich gleich so draufschaufeln, wie geht, und dann der Letzte nichts mehr übrig hat, sondern da ist immer genug da. Und dann schauen sie mich hier, hatten sie mich jetzt gestern heute ein bisschen komisch angeschaut oder nur gesagt, ja, nimm dir doch mehr, nimm dir doch mehr. Ich habe mir dann noch ein zweites Mal meistens geholt und dann hatte ich bestimmt mindestens die gleiche Menge. Also auch insgesamt muss ich dann an der Stelle nochmal kurz drauf eingehen, wie freundlich und vor allem wie gastfreundlich sie hier in dem Wohnheim für Priesteranwärter sind. Zum Beispiel, wenn es dann eben Essen gibt, lassen sie immer mich vor, und weil ich Gast bin und der Gast immer sich als erstes nehmen darf. Und mir ist es gar nicht so lieb. Ich will keine Sonderbehandlung hier. Ich will auch genauso anpacken, wenn es dann irgendwas zu machen gibt, falls ich dazu die Fähigkeiten habe. Und ich dann immer sage, nee, geht ihr ruhig, ich reihe mich ganz normal ein. Was aber dann meistens doch nicht klappt, weil dann drücken sie mir einen Teller in die Hand und schieben mich vor. Und dann bin ich doch fast ganz vorne. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel vom Essen, aber genauso oder ähnlich ist es eigentlich bei ziemlich allem, dass sie mir immer den Vortritt lassen und mir alles Mögliche dann anbieten. Was natürlich schön ist, und also ich finde es schön, wie sie mich hier behandeln, dass es einfach alles sehr freundschaftlich ist, obwohl wir uns noch nicht genauer kennen. Klar hatte ich jetzt mittlerweile Zeit, mich mit den einzelnen Leuten auch näher zu unterhalten. Aber trotzdem bin ich ja immer noch erst gestern angekommen. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv hier. Dann kann ich auch gleich noch kurz darüber sprechen. Hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal angedeutet in einem Beitrag vorher, dass man als Weißer, allein schon wegen der Hautfarbe, die dann eben irgendeinen Wohlstand schon suggeriert, dass man da ziemlich überall oder im Prinzip überall zumindest anders behandelt wird. Meistens besser, wobei besser relativ ist, meistens eben auch dadurch wird man mehr genervt, weil, wie ich gestern angesprochen hatte, man dann in der Straße eben sehr oft angesprochen wird und nicht nur kurz angesprochen beim Vorbeigehen, sondern die Leute halt wirklich ja, am Ärmel zerren und ganz traurig schauen und das wahrscheinlich auch sind oder in einer schwierigen Lage eben sind. Also einmal wird man eben dann ganz besonders behandelt, weil man Geld hat und oder weil zumindest die Leute hier denken, dass man Geld hat, davon ausgehen, weil man weiß ist. Gut, ich bin Student in Deutschland noch. Ich habe nicht viel Geld, aber trotzdem bin ich auch für die Verhältnisse hier, natürlich bin ich da im Prinzip reich. Das kann man gar nicht leugnen. Ja, aber dann eben hier zumindest fühle ich mich ganz anders hier im Wohnheim. Da wird mir zwar auch sehr viel Respekt gegenübergebracht und ja, sehr freundlich und nett mit mir umgegangen. Aber hier bin ich mir sehr sicher, sehr, sehr sicher, dass es eben keine Geldgründe hat, weil ich hier sogar kostenlos wohnen darf und dann noch nicht mal, wenn irgendwelche Arbeiten anfallen, wie zum Beispiel heute, gestern hatten wir auch schon, gleich nachdem ich angekommen bin, Holz gemacht für den Herd bzw. den Ofen, den ich auch auf einem Bild heute hochgestellt hatte. Und heute haben wir dann weiter Holz gemacht, weil es gestern angefangen hatte zu regnen und dann haben wir aufgehört. Und da ist es auch so, dass sie mich erstmal da gar nicht, also nicht, dass sie mich nicht dabei haben wollten, aber sie setzen da überhaupt nicht voraus, dass ich da irgendwie mit anpacke, sondern ich könnte genauso gut mich nebendran setzen und denen beim Arbeiten zuschauen, weil ich eben Gast bin, ihrer Meinung. Was ich natürlich aber nicht mache und da auch gern mit anpacke und naja, deswegen heute auch wieder ein bisschen K.O. bin, weil es für mich dann wahrscheinlich doch etwas härter ist als für sie, wenn ich da eben mit anpacke und sie das gewohnt sind. Aber es ist eine sehr gute Erfahrung, da dabei zu sein. Zum Beispiel, was ich auch noch erwähnen wollte, gab es heute dann auf einmal, ist einer gekommen mitten, als wir beim Arbeiten, beim Zersägen waren, mit einer Handsäge, ist einer gekommen mit zwei, ich dachte erst, das wäre Bambus, so Bambusstäbe, und dann denke ich noch, was machen sie jetzt damit, hatte in der anderen Hand eine Machete, und zack, hat er den scheinbaren Bambus ein Stück davon abgeschlagen. Und dann habe ich mich auch gleich gewundert, weil Bambus ja normalerweise Bambusrohre in der Mitte hohl sind. Hier war es aber so, dass sie voll prall gefüllt waren mit sowas Faserartigem, so ganz leicht wie Holz, hat es auch zumindest ausgesehen. Dann haben die angefangen, darauf rumzukauen. Beziehungsweise dann ein Stück abzureißen, im Mund drauf rumzukauen und dann wieder auszuspucken. Ich habe dann sehr verwundert, dass man dem dran stand und zugeschaut, aber dann wurde mir auch gleich eben auch so ein Stück angeboten und sogar außenrum die, ich nenne es mal Rinde, wobei es keine Rinde ist, sondern so einfach auch wie eine etwas festere Haut, vielleicht ähnlich zu oder etwas fester als so eine Mango-Haut. Ja, die haben sie mir dann sogar freundlicherweise mit der Machete abgeschlagen, dass ich das nicht erst irgendwie selbst entfernen muss, sondern dann direkt anfangen kann. Weil innen drin, wie gesagt, das faserartige Struktur, die aber wesentlich softer dann doch ist als Holz, so ist es nicht, Da kaut man dann, da reißt man sich ein Stück ab, kaut drauf rum und dann kommt einfach der Saft raus. Und den schluckt man runter und das zusammengekaute, faserartige Gebilde, das spuckt man einfach aus. Und zwar, um das Geheimnis jetzt zu lüften, das Ganze war das erste Mal, dass ich Zuckerrohr so gesehen habe wahrscheinlich und vor allem auch, dass ich das einfach so gegessen habe. Ja, das wächst ja auch dann im Garten zum Beispiel. Kam einfach an und hatte dann den Zuckerrohr dabei und dann haben wir 10 Minuten Pause gemacht und jeder den Zuckerrohr schön gemampft. Also die Art von Saft, der dann da rauskommt, wenn man drauf rumkaut, ist eben ja sehr süß, wird ja auch dann Zucker draus gewonnen oder ist als Zucker verwendet. Und ist also auch eine ganz gute Stärkung, einen ganz guten Energieschub für zwischendurch. Vor allem, wenn man schwer arbeitet, man hält nach das. Wieder zurück zum Tag, um das dann langsam zu vervollständigen. So relativ den ganzen Nachmittag, wobei das jetzt nicht zu hart, nicht zu lang war, haben wir dann eben Holz gemacht hinten im Garten. Und danach hatten wir dann noch jetzt eine Stunde Zeit, also wir waren so um, ich meine, dass es eine Stunde war, vielleicht waren es auch zwei. Auf jeden Fall hatten wir dann eben noch 1 bis 2 Stunden bis um 7 Uhr. Da stand eine Gebetsrunde an, wieder in der kleinen Kapelle. Und da ich da eben, wie gesagt, interessiert bin und auch meinen Respekt da ausdrücken will, bin ich da mit hingegangen. Und diesmal also kein Gottesdienst, sondern nur Gebete, die gesprochen wurden. Da konnte ich dann auch schon etwas mehr mitmachen als noch heute Morgen im Gottesdienst. Das ging auch nur eine halbe Stunde das Ganze, bis um 7:30 Uhr. Und dann gab es auch recht pünktlich Abendessen. Und zum Abendessen gab es auch wieder sowas mit Bohnen, diesmal aber etwas anders. Diesmal war kein Mais dabei. Und es gab, lass mich kurz überlegen, also auf jeden Fall wieder Gemüse. Da muss man noch fragen, was das genau ist überhaupt. Und dann war es, glaube ich, Reis, was dazu gab. Das hört jetzt vielleicht gar nicht so ausgeglichen aus, aber es fühlt sich ganz ausgeglichen an, auf jeden Fall. Ah ja, und es gab eine frische Mango dazu. Also frisch nehme ich mal an. Ich denke, dass die. Nee, hier im Garten gibt es keine Mangos, aber dass die zumindest irgendwo direkt aus der Region kommen. Nach dem Abendessen habe ich dann wieder etwas mit den 11 Leuten zusammengesessen und mich etwas unterhalten und wir haben etwas ferngesehen, Nachrichten waren drauf, wo auch erwähnt wurde, ich habe nur irgendwie die Hälfte mitbekommen, aber dass wohl heute in Nairobi in der Innenstadt eine Bombe explodiert ist in einem Matatu, also in so einem Kleinbus, mit dem ich ja auch schon ein paar Mal unterwegs war, bei dem wohl vier Personen umgekommen sind und 36 verletzt. Ich habe, wie gesagt, jetzt nicht alles gehört, aber wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig irgendwie die paar Sachen, die ich gehört habe, interpretiere, dann weiß man da wohl auch schon relativ gut, dass das die somalischen Al-Shabaab-Milizen waren, die auch den Anschlag auf angeblich auch den Anschlag auf das Einkaufszentrum Westgate verübt haben vor ein paar Monaten. Also ganz ungefährlich ist es hier und allgemein in Kenia natürlich nicht. War es aber wahrscheinlich auch die letzten Jahre nie. Also klar ist es jetzt gerade etwas durch eben einen großen Terroranschlag da beim Einkaufszentrum alles vielleicht ein bisschen aktueller, die Gefahr, wobei gleichzeitig natürlich auch dann verstärkte Polizei- und Sicherheitspräsenz vor Ort und in Nairobi ist und auch außenrum, auch gerade in Richtung somalische Grenze, habe ich gehört, dass da jetzt wieder verstärkt britische Soldaten, wenn ich es richtig aufgeschnappt habe, unterwegs sind und eben da etwas für die Sicherheit allein durch die Präsenz auch schon eben sorgen. Also da mache ich mir klar, ich bin nicht völlig naiv, aber da mache ich mir weniger Sorgen, dass da jetzt irgendwas passieren wird. Morgen will ich auch in die Stadt reinfahren wieder, ins Zentrum, so um die Mittagszeit, um mich dort nochmal mit dem Schweizer zu treffen, mit Rocco. Der hat wohl vor, der ist ja Fotograf, Berufsfotograf, eigentlich mehr für Tierfotos. Aber er hat heute angerufen, irgendwas gemeint, dass er ein paar Bilder machen will in Nairobi selbst und da eben so die Situation ein bisschen dann mit dem Foto einzufangen und wie es in den Straßen so aussieht. Was natürlich auch interessant wäre, dann eventuell euch zu zeigen, da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ja, er hat mich angerufen und mir jetzt erzählt, dass er es morgen machen will und auch schon so ein bisschen organisiert hat und gefragt, ob ich da mitkommen will. Und da er am Montag wieder zurückfliegt in die Schweiz, wollten wir ihn sowieso nochmal treffen und dann ist es ja eine ganz gute Sache, da einfach mal mitzugehen und zu schauen, wie das so läuft. Ja, so, dann wären wir jetzt eigentlich durch mit dem Tag und auch schon etwas die Ausschau für morgen. Ich könnte nur kurz erwähnen, dass ich morgen früh um 9.30 Uhr immerhin diesmal nur mit den Priesteranwärtern hier zu einem anderen Gottesdienst gehen werde. Und zwar diesmal nicht in der kleinen Kapelle hier auf dem Gelände, sondern in die Kirche hier auch um die Ecke, die aber wohl schon wesentlich größer ist und auch morgen sehr voll sein wird, wie mir gesagt wurde. Und da bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Und wie dann eben so eine große Gemeinschaft dann eben Gottesdienst abhält in Kenia. Und da werde ich euch dann spätestens morgen Abend drüber berichten. Da ich jetzt gerade nichts mehr anderes vorhab und auch noch recht fit bin, könnte ich euch auch noch ein bisschen was jetzt erzählen. Wollte ich sowieso machen, noch spätestens die nächsten Beiträge über die verschiedenen Sprachen und die verschiedenen Stämme in Kenia. Ich bin jetzt noch kein Experte, aber lerne von Tag zu Tag mehr dazu, was auch gerade die verschiedenen Stämme angehen. Und würde ich da heute ganz gerne mal einen kurzen Überblick geben und es dann irgendwann demnächst, wenn ich mehr Details habe, dann noch erweitern und ergänzen. Erwähnen will ich es vor allem deshalb, weil ich es wirklich faszinierend finde. Man muss sich mal vorstellen, in Kenia, allein in Kenia, was schätze ich jetzt mal etwas größer ist als Deutschland, aber auch nicht viel größer, gibt es, so wurde mir heute gesagt, 42 verschiedene Sprachen, Stammessprachen, die gesprochen werden. Und auch, wenn ich mich da jetzt nicht ganz vertue, dann eben auch 42 verschiedene Stämme. die sich eben wirklich verteilen über ganz Kenia und da auch teilweise dann über sehr lokal leben und teilweise sich wie die Maasai zum Beispiel, die breiten sich etwas weiter über eine größere Fläche aus. Die Maasai sind so zumindest für uns Europäer, zumindest auch für mich, bevor ich hierher gekommen bin, der bekannteste Stamm. Das kommt daher, weil die eben damals gegen als so etwas der Widerstand da war gegen die britische Kolonialisierung, haben dies eben wohl am stärksten aufgelehnt und haben wohl ganz erfolgreich gekämpft, also Krieg geführt in Anführungszeichen, und sind deshalb bei uns auch in Deutschland, in Europa immer so etwas gesehen als so ein Stamm der Krieger und was aber ich gehört habe, eigentlich absolut Quatsch ist oder zumindest jetzt nicht zutrifft, dass die so aggressiv und so ein Stamm wären, der da aus Kriegern besteht und darauf ausgerichtet ist. Die haben halt nur sich damals wohl, sagen wir mal so, sich ganz gut verkauft. Auf jeden Fall die Maasai, die breiten sich im Süden von Kenia aus, reichen dann auch bis nach Tansania, sind so angesiedelt, vor allem auch um den Kilimandscharo, der ja direkt an der Grenze zu Kenia, aber noch auf der Seite von Tansania liegt. Und die Ausbreitung von den Maasai reicht dann noch weiter westlich bis dann eben zur fast gleichnamigen Masai Mara, dem Nationalpark, der ja, so im Südosten, im Südwesten von Kenia liegt. Und an denen es dann im Süden über der Grenze zu Tansania der, sagen wir mal, weltberühmte Nationalpark Serengeti erstreckt. Ja, zu kurz auf die Maasai eingegangen, aber eigentlich wollte ich ja sprechen über die verschiedenen Stämme und Sprachen. Also 42 gibt es da auf so einer relativ kleinen Fläche. Und das hat eben auch früher dann sehr oft zu Konflikten geführt. Kann man sich ja gut vorstellen, wenn da 42 verschiedene Stämme irgendwie miteinander zu tun haben und dann auch miteinander leben müssen. Zwar vielleicht auch teilweise recht abgeschieden leben oder gelebt haben, noch vor wenigen Jahrzehnten, dann ist es ja irgendwann durchmischt sich das viel mehr und vor allem muss ja auch sowas wie eine nationale Einheit gebildet werden. Und zum Beispiel muss man ja auch eine Sprache haben, mit der man sich verständigen kann. Dazu gibt es auch noch zu sagen, dass die 42 Stämme und also vor allem die 42 Sprachen eben auch nicht alle komplett unterschiedlich sind, sondern einige davon Bantu-Sprachen sind, also auch von Bantu-Stämmen, so ist es auch so eine Übergruppe. Und zudem gehört auch Swahili, das ist auch eine Bantu-Sprache. Die ähneln sich wohl so einigermaßen, aber jetzt nicht so viel, wie man denkt. Ich habe heute mit einem der Priesteranwärter gesprochen, der so jetzt aus dem Zentrum von Kenia kommt und der hat dann gemeint, dass eben die Sprache, die dann direkt nebendran gesprochen wird, also beim nächsten Stamm, dass er die zwar versteht, weil er eben dann doch schon mit denen öfter in Kontakt gekommen ist und mit denen mehr zu tun hat. Aber sie nicht wirklich sprechen kann. Also der kann ein paar Wörter, aber das war es dann auch. Und andersrum eben genauso, dass man dann höchstens den benachbarten Stamm noch einigermaßen verstehen kann. Ja, deswegen hat sich dann als gemeinsame Sprache eben Swahili durchgesetzt. Das kommt daher, dass es dann direkt Swahili war, weil Swahili früher vor allem in dem Küstenbereich, also in dem Stamm, der an der Küste gelebt hat, um Mombasa herum. Ja, der wurde dort gesprochen und hat sich dann eben durch die Schifffahrt und durch die Handelsbeziehungen auch gerade mit Indien und mit den ganzen arabischen Ländern, hat sich eben da als Handelssprache durchgesetzt und ganz durch das Land gezogen mit dem Handelsstrom und reicht ja mittlerweile dann bis Uganda, sogar Kongo, wo sie scheinbar zumindest Swahili verstehen, dann noch Burundi, im Süden Tansania und im Norden Äthiopien und Somalia wird man auch zumindest noch im südlicheren Teil auf jeden Fall Swahili verstehen und wahrscheinlich auch sprechen. Also historisch hat sich das deswegen durchgesetzt und da merkt man auch, weil eben der Handel betrieben wird mit den arabischen Ländern, den Einfluss von dem Arabischen in der Sprache. Zum Beispiel gibt es eben dann so Wörter wie Salam oder so, die eindeutig einen arabischen Ursprung haben. Um also auf den Punkt zu kommen, faszinierend finde ich jetzt nicht hauptsächlich, dass es eben so viele verschiedene Sprachen gibt. Ist auch schon faszinierend, aber viel faszinierender, wie man dann eben trotzdem irgendwie miteinander kommunizieren kann und dass es eben heute so ist, dass viele Kenianer, zumindest wenn sie nicht sehr im ländlichen leben, dann können sie meistens ihre lokale Stammessprache und dann eben als gemeinsame Sprache Swahili. Und durch die Kolonialisierung ist Englisch ja mittlerweile auch die zweite Amtssprache und in den Städten wie Nairobi sehr, sehr verbreitet. Da habe ich jetzt noch keinen getroffen, der überhaupt kein Englisch kann. Und im ländlichen Gebiet wird es natürlich mit Englisch schnell sehr knapp, aber zumindest Swahili können wohl so gut wie alle zumindest verstehen und auch grundlegend sprechen. Und wenn man es dann überlegt, in Deutschland ist es immer so, ja, man lernt Deutsch so automatisch als Muttersprache und aufwächst. Dann mittlerweile lernt man dann Englisch spätestens ab der 5. Klasse, kann dann so einigermaßen Englisch sprechen, bis man durch die Schule ist. Hat vielleicht auch noch etwas Französisch oder Spanisch oder irgendeine Sprache oder Latein belegt. Aber es ist trotzdem bei den meisten noch relativ limitiert und mit Deutsch kommt man in Deutschland überall gut klar. Wenn man etwas Englisch kann, dann kommt man auch sonst meistens ziemlich gut klar, außer vielleicht in Frankreich. Und dass sie dann hier wirklich so viele Sprachen sprechen, also dass wirklich so gut wie oder viele Leute hier drei verschiedene Sprachen schon mal, ja, nicht von Grund auf, aber einfach so können. Das finde ich ziemlich erstaunlich. Gut, solange ich noch am Staunen bin, läuft euch wahrscheinlich eher die Zeit weg und ihr fragt euch schon, wie lange ich noch reden will. Wenn ihr es schon gemerkt habt, ich rede ganz gern auch mal ein bisschen länger. Zumindest wenn ich genug habe, worüber ich reden kann. Wenn nicht, dann denke ich mir was aus. Gut, das war's dann für heute. Ich will euch nicht länger nerven. Hoffe, ihr habt es genossen und konntet vielleicht auch ein bisschen was lernen oder wurde zumindest gut unterhalten. Dann ganz am Schluss würde ich noch ganz gern mal den Honnel und den Manu grüßen und meinen Dank ausrichten, weil sie mich da sehr unterstützen mit der Website, mit dem ganzen Podcast. Und ich hier nicht so die Zeit dazu hätte und vor allem eben auch nur mein Smartphone dabei habe und da eben viele Sachen nur sehr schwierig machen kann und die da eben mich von der IT-Seite sehr gut unterstützen. Danke und macht weiter so, Jungs. Man hört sich.